Guten Abend. Wir sind heute Abend bei dem dritten Psalmbuch. Wir hatten ja gestern das zweite Psalmbuch durchgeschaut. Wir hatten gesehen, dass das Königtum, die Ursache für das Elend des Königtums lag darin, dass der König gesündigt hatte und darum auch das Volk gesündigt hatte. Aber der König hat Buße getan, und wenn man Buße tut, dann ist der Weg frei, dass Gott das Heil bahnt. Und wir haben dann im Psalm 72 gesehen, wie der Blick ist auf den Sohn Davids, der universale König. Und man könnte denken, ja, jetzt ist alles wunderbar, und jetzt könnten wir eigentlich das Liederbuch schließen mit Psalm 72. Und es heißt am Ende in Psalm 72, da heißt es, zu Ende sind die Gebete Davids des Sohnes Isai. Psalm 72, Vers 20. Fertig, zu Ende. Und tatsächlich, die meisten David-Psalmen sind in den ersten beiden Büchern. Aber wir haben ein drittes Buch in diesem großen Liederbuch. Ein drittes Buch, das geht von Psalm 73 bis Psalm 89. Das sind 17 Psalmen. Jetzt schauen wir mal zuerst, von wem sie kommen. Also der Psalm 73 ist von Asaf, das steht hier, von Asaf. Psalm 74 von Asaf. Psalm 75 von Asaf. Psalm 76 von Asaf. Psalm 77 von Asaf. Psalm 78, ein ganz langer Psalm, von Asaf. 79 von Asaf. 80 von Asaf. 81 von Asaf. 82 von Asaf. 83 von Asaf, 11 Psalmen von Asaf, von 73 bis 83. Dann 84 von den Kindern Korachs, von den Söhnen Korachs. 85 von den Söhnen Korachs. 86 von David. Ein Psalm von David, 87 von den Söhnen Korachs, 88 von den Söhnen Korachs, 89 von Ethan den Esrachiter. Sehr interessant. Wir haben 11 Psalmen von Asaf, dann haben wir 2 Korach-Psalmen, dann haben wir einen David-Psalm in der Mitte, 2 Korach-Psalmen und der letzte ist der Psalm von Ethan. Wir haben also 5 Gruppen. Die erste ist eine Elfergruppe, dann eine Zweiergruppe, dann der einzige David-Psalm, dann eine Zweiergruppe und dann der Höhepunkt der ganzen Geschichte ist der Psalm von Ethan, Psalm 89. Leicht gegliedert, viel leichter als das erste Buch, viel einfacher. Also wir haben hier 5 Teile, wobei der erste ist die Asaf-Gruppe. Wer war denn dieser Asaf? Asaf war ein Dichter zur Zeit von David. Und Gott hat ihn manchmal auch als Propheten verwendet, vor allem im Psalm 81. Vielleicht kommen wir noch drauf. Aber dieser Asaf hat Lieder geschrieben, die den Inhalt betreffen der Geschichte Israels. Wie wenn er in die Zukunft schauen könnte, hat er von der Zerstörung Jerusalems geschrieben im Psalm 74. Also Psalm 73 kennen wir schon, den haben wir uns schon mal kurz angeschaut. Das ist dieser Psalm, wo der beginnt mit dieser Frage nach dem Wohlergehen der Gottlosen. Warum geht es den Gottlosen so gut? Es beginnt für wahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ein wenig fehlte und ich wären fehlgegangen, meine Füße, meine Schritte wären beinahe ins Stolpern gekommen, denn ich beneidete die Vermessenen, als ich das Wohlergehen der Frevler sah, der Gottlosen sah. Und dann beschreibt er, dass er sich immer wieder fragt, wieso geht es den Gottlosen so gut? Und wir, uns, den Frommen, geht es nicht gut. Bis ich ins Heiligtum Gottes ging, heißt es dann. Bis ich ins Heiligtum Gottes ging, Vers 17, und 8 gab auf ihr Ende. Und dann in dem zweiten Teil von Asaph Psalm, Vers 18 bis 28, ist dann die Antwort: Für wahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, du lässest sie fallen zu Trümmern, sie werden so plötzlich verwüstet. Sie schwinden dahin, sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Vers 23, doch ich bin stets bei dir. Du hast meine Hand gefasst. In deinem Ratschluss leitest du mich und nachher in Herrlichkeit nimmst du mich auf. Wen habe ich in den Himmeln? Bei dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergehen auch mein Fleisch und mein Herz, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott ewiglich. Denn siehe, die Ferne sind von dir, kommen um. Du vertilgtest alle, die buhlerisch weggehen von dir. Aber ich, die Nähe Gottes ist mir Gutes. Ich habe Jahwe, meinen Herrn, mir zur Zuflucht gemacht, um zu erzählen alle deine Taten. Also es endet gut. Dieser Psalm übrigens hat zwei Teile und jeder Teil hat eine Mitte. Der erste Teil geht bis Vers 17 und die Mitte ist der Vers 9. Und der zweite Teil geht von 18 bis 28 und die Mitte ist der Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Ich bleibe bei dir und ich bin bei dir. Also der Psalmist spricht hier über sich persönlich, über einen persönlichen Tiefpunkt, aber er geht dann ins Heiligtum und wenn er ins Heiligtum geht, in die Nähe Gottes, dann beachtet er, dass die Gottlosen einmal ein Ende haben. Und es ist gut, dass man daran denkt, jeder hat ein Ende. Und wenn ich jetzt bei Gott bin, dann ist mein Ende ein wunderbares Ende. Psalm 74 beginnt mit der Frage: Gott, warum hast du uns verstoßen? Hier spricht Asaph für das ganze Volk. Also in Psalm 73 ist schon eine Frage, warum geht es den Gottlosen so gut? Aber in Psalm 74 ist die Frage des Volkes: Warum hast du uns verstoßen? Und warum raucht dein Zorn gegen die Herde deiner Weide? Die Israeliten werden hier wie eine Schafherde betrachtet. Ja, wieso? Was ist los? Was ist geschehen? Vers 7, da kamen die Feinde, sie steckten dein Heiligtum in Brand. Den Tempel haben sie angezündet. Sie entweihten die Wohnung deines Namens bis auf den Grund. Sie sagten in ihrem Herzen, wir drücken sie alle nieder. Sie verbrannten alle Begegnungsstätten Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da und keiner ist bei uns. Wer weiß, der weiß bis wann. Wie lange soll das noch gehen? Vers 10. Bis wann, Gott, soll höhnen der Bedränger? Soll der Feind deinen Namen verachten immerfort? Warum ziehst du deine Hand zurück und deine Rechte? Ziehe sie hervor aus deinem Gewande. Mache ein Ende. Diese Frage nach dem Warum es sieht nicht gut aus. Wo ist eigentlich David? David ist nicht da. Asaph, Korah. Erst im Psalm 96 taucht der David kurz auf und verschwindet wieder. Psalm 86, und dann kommt wieder Korah, und dann kommt der Psalm Ethans. Wo ist eigentlich das Königtum Davids? Das Buch der Psalmen ist ein Liederbuch über den Bund Gottes mit David. Und man fragt sich, wo ist denn der David? Es schaut noch gut ausgesehen im Psalm 72, aber jetzt haben wir einen Tiefpunkt. David ist fast verschwunden. Wie endet dieses Buch? Das Buch endet mit derselben Frage, warum? Also im Psalm 74, warum hast du uns verstoßen? Und jetzt Psalm 89, lesen wir Psalm 89 miteinander. Er ist ein langer Psalm, aber er ist ganz wichtig. Beachten wir das dritte Buch, das ist der mittlere Teil des Liederbuches, das ist der wichtigste Teil. Immer ist die Mitte ist das Wichtigste. In jedem Psalm ist die Mitte das Wichtigste und im ganzen Psalmbuch von den fünf Büchern ist das Mittlere das Wichtigste. Und das Mittlere führt an einen Höhepunkt, von einem Tiefpunkt zu einem, zu einem gedanklichen Höhepunkt. Und dieser Psalm 89 hat eine ganz wichtige Aussage. Und wir wollen heute uns diesen Psalm 89 anschauen. Ein Psalm Ethans, dem Esrachiter. Die Gnaden des Herrn will ich besingen auf ewig, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue. Will ich kundmachen mit meinem Munde, denn ich sage, auf ewig wird die Gnade gebaut. Also es geht hier um die Gnade Gottes und die Gnade Gottes wird die errichtet etwas Ewiges. Wenn Gott in Gnaden handelt, dann macht er etwas Ewiges. Und worum geht es? Vers 4, einen Bund. In den Himmel befestigst du deine Treue. Vers 4, einen Bund habe ich geschlossen mit meinem Erwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, auf ewig werde ich fest gründen deinen Samen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Ja, hier sind wir wieder bei der berühmten Verheißung Gottes an den König David. In 2. Samuel 7 steht es geschrieben, wo Gott kam und Gott zu David sagte, David, du wirst mir ein Haus bauen. Ich sage dir jetzt, ich werde dir ein Haus bauen und ich werde deinen Thron festigen für ewig, sodass in alle Ewigkeit Nachkommen auf deinem Thron sitzen werden. Auf ewig hat Gott in seiner Gnade einen Bund geschlossen mit David und dieser ewige Bund besagt, dass der Thron Davids bleibt in alle Ewigkeit von dem Nachkommen Davids beherrscht. In alle Ewigkeit wird ein Nachkomme Davids auf dem Thron Davids sitzen. Auf ewig werde ich fest gründen deinen Samen, das heißt deine Nachkommenschaft. Und auf alle Geschlechter hin werde ich bauen deinen Thron. Das heißt, dein Thron wird so fest sein, dass er in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Das ist eine so kostbare Verheißung, man kann es gar nicht ermessen, wie groß. Als David das hörte, hat er sich niedergesetzt. Heißt, er setzte sich nieder vor dem Herrn. Er konnte gar nicht mehr stehen bleiben. Das hat ihn umgehauen fast. So groß war diese Verheißung. Vers 6. Und die Himmel bekennen dir Lob für deine Wundertaten, Herr, und für deine Treue in den Versammlungen der Heiligen. Denn wer im Himmel ist mit dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn gleich unter den Göttersöhnen? Der Mächtige ist zu fürchten im Ratskreis der Heiligen und furchtgebietend über alle, rings um ihn her. Also Gott ist mächtig, Gott ist groß. Wir haben hier eine Strophe, die geht von Vers 2 bis Vers 4, bis Vers 5, Entschuldigung, eine Strophe von Vers 2 bis Vers 5. Dann haben wir eine weitere Strophe, die geht von Vers 6 bis Vers 8, habe ich gerade gelesen. Und dann haben wir eine längere Strophe, von Vers 9 bis Vers 19. Jahwe, Gott der Heere, wer ist ein Starker wie du, Jahwe? Und deine Treue umgibt dich. Du waltest über das Ungestüm des Meeres. Erheben sich seine Wogen, so stillst du sie. Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut. Die Rahab, wissen Sie, wer das ist? Das ist ein Deckname für Ägypten. Ein Ungeheuer, ein Meeresungeheuer. Hier steht das Meeresungeheuer für Ägypten. Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen, also du hast Ägypten besiegt. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut. Dein sind die Himmel und dein ist die Erde, die Welt und ihre Fülle, du hast sie gegründet. Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon, das sind große Berge in Israel, Tabor und Hermon jubeln ob deines Namens. Du hast einen Arm voll Heldenkraft, deine Hand ist stark, deine Rechte erhoben, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste deines Thrones, Gnade und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Selig ist das Volk, das den Ruf der Freude kennt. Sie werden wandeln, Jahwe, im Lichte deines Angesichts. Ob deines Namens jubeln sie täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Denn die Zierde ihrer Stärke bist du und durch deine Gunst wird erhöht unser Horn. Denn des Herrn ist unser Schild und des Heiligen Israels unser König. Worum geht's hier? Das ist ein Lied über den König. Zuerst ein Lied über die Stärke Gottes. Gott war stark, als er die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Vers 6, Vers 14, deine Hand ist stark. Gerechtigkeit und Recht ist die Grundfeste deines Thrones. Also Gott ist ein König, der auf einem Thron sitzt. Er ist stark. Und dann glücklich ist das Volk, das sich freuen kann. Sie leben mit Gott, sie jubeln täglich und so weiter. Und dann heißt es in Vers 19, des Herrn ist unser Schild. Was heißt das? Das ist ein Lied auf den König. Der König ist von Gott eingesetzt und er ist wie ein Schild für das Volk. Wie eine Schutzwacht für das Volk. Und des Heiligen Israels ist unser König. Das ist ein Parallelvers. Des Herrn ist unser Schild, des Heiligen ist unser König. Das sind ein Satz, wo zweimal das Gleiche ausgesagt wird. Dem Herrn gehört unser Schild, unser König, der gehört dem Herrn. Und dem Heiligen Israels gehört unser König. Zweimal dasselbe ausgesagt. Was heißt das? Unser König. Die Israeliten hatten immer wieder einen König. Er saß auf dem Thron Davids. Zur Zeit von Etam, den Esrachiter, gab es auch Könige noch. Könige auf dem Thron Davids. Der letzte König hieß Jojachin. Jojachin war der König, der dann schlussendlich in die Gefangenschaft weggeführt wurde. Hier ist ein Lied über den König. Und jetzt kommt die nächste Strophe. Das ist jetzt eine ganz lange Strophe. Die geht bis Vers 38, von Vers 20 bis 38. Das ist der Mittelteil des Psalmes. Also hier ist der wichtigste Teil des Psalmes. Damals sprachest du in einem Gesicht zu deinem Frommen und sagtest, ich gewährte Beistand einem Helden, ich erhöhte einen Erwählten aus dem Volk, ich habe David gefunden, meinen Knecht, ich habe ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt, dass meine Hand fest bei ihm sei, mein Arm ihn auch stärke. Also hier ist eine Erinnerung daran, dass Gott den David zum König gemacht hat. Und Gott hat ihn gesalbt und ausgerüstet mit Kraft. Vers 23. Nicht soll ihn betören der Feind, und ein Sohn der Falschheit soll ihn nicht bedrücken, denn seine Bedränger zerschlage ich vor ihm und seine Hasser stoße ich nieder. Niemand soll dem David irgendwie antasten. David ist Gottes König. Vers 25. Und meine Treue und meine Gnade sind mit ihm. Und durch meinen Namen wird sein Horn hoch sein. Jetzt muss ich was erklären. In der Bibel ist manchmal eine Bildersprache. Und wenn ein König ein Horn hat, bitte stellen Sie sich nicht vor, dass der König einfach ein Horn hat. Dem wächst kein Horn wie bei den Tieren. Das ist eine Bildersprache. Das Horn steht wofür? Wofür könnte ein Horn stehen? Also wenn ich bei uns in der Schweiz gibt es viele Kühe. Und wenn die Kühe keine Hörner sind, dann lache ich. Wenn die Kühe keine Hörner haben, dann lache ich. Wieso? Ja, eine Kuh ohne Horn schaut lustig aus. Und die kann einem nichts tun. Die hat keine Hörner. Normalerweise nehmen die Bauern in der Schweiz den Kühen die Hörner weg, damit sie nicht sich gegenseitig verletzen. Aber wenn eine Kuh ein Horn hat, oder wenn das ein Stier ist und der Stier hat ein Horn oder zwei, dann gehe ich nicht nahe heran. Wieso? Das Horn ist seine Macht. Das Horn ist seine Kraft. Das ist seine Stärke. Mit dem Horn kann er auf mich losrennen und mich töten. Und wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass ein König ein Horn hat, dann ist das Bildersprache und es bedeutet, der König hat Macht. Horn steht für Macht. Also, jetzt lesen wir weiter. Vers 25, meine Treue und meine Güte und meine Gnade sind mit ihm. Und durch meinen Namen wird sein Horn hoch, das heißt, seine Macht wird hoch, er wird ganz stark werden, dieser König. Vers 26, und ich werde seine Hand an das Meer legen und seine Rechte an die Ströme. Das heißt, Gott wird ihm seine Hand nehmen und sagt, komm, gib mir die Hand. Legt er die Hand auf das Meer, so, das gehört jetzt dir. Dann legt er die Hand auf den großen Fluss Euphrat, so, der gehört jetzt dir. Das vom Westenmeer bis zum Euphrat, alles gehört dem König, ein riesengroßes Reich. Vers 27, er wird mir zurufen, mein Vater bist du, mein Mächtiger und der Fels meines Heils. Ja, und ich werde ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten über die Könige der Erde. Gott sagt, ich werde den David, das Königtum Davids, werde ich mächtig und mächtiger machen. Ich werde ihn zum Erstgeborenen. Erstgeborene ist ein Ausdruck für Größter. Der Erstgeborene ist der Größte. Normalerweise in der Familie, der als Erstgeborene ist, solange wir noch Kinder sind, merkt man das, da gibt es eine schöne Stufenleiter, oder? Der Erstgeborene ist der Größte. Und so war es auch hier, das Bild ist hier genommen, ich werde ihn zum Erstgeborenen machen, heißt, ich werde ihn zum Größten machen. Zum Ranghöchsten, zum Höchsten über die Könige der Erde. Das heißt, er wird alle Könige beherrschen. Dieser König David. Auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade. Auf ewig. Wenn David stirbt, bekommt er einen Sohn, dann sitzt sein Sohn auf seinem Thron. Und wenn der Sohn von David stirbt, dann sitzt sein Sohn auf dem Thron. Und wenn der stirbt, geht es weiter, 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 weiter. Bis in Ewigkeit wird immer einer auf dem Thron David sitzen. Boah, das ist eine herrliche Verheißung. Auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich setze seinen Samen ein für immer, seine Nachkommen für immer. Und seinen Thron setze ich ein wie die Tage der Himmel, das heißt für immer. Für immer. Es wird für immer einer auf dem Thron David sitzen. Wenn seine Söhne meine Weisung verlassen und nicht wandeln in meinen Verordnungen, wenn sie meine Satzungen entweihen und meine Gebote nicht halten, werde ich ihre Übertretung mit der Rute heimsuchen und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen, aber meine Gnade werde ich nicht von ihm wenden. Wenn ein König, ein Sohn von David, der König wird, wenn er nicht richtig in den Wegen Gottes wandelt, dann sagt Gott, dann bekommt er die Rute auf den Hintern. Da werde ich ihn züchtigen. werde ich ihn mit der Rute heimsuchen und ihre Ungerechtigkeiten mit Schlägen, aber meine Gnade werde ich nicht von ihm wenden. Ich habe eine Verheißung gegeben und ich habe versprochen und ich werde, was ich versprochen habe, werde ich nicht vergessen. Ich werde das halten. Also, meine Gnade werde ich nicht von ihm wenden und nicht verleugnen meine Treue. Vers 35. Und ich werde nicht entweihen meinem Bund und nicht ändern den Ausspruch meiner Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, sollte ich dem David je lügen? Gott hat geschworen, es wird immer Nachkommen geben auf dem Thron Davids, ist in Ewigkeit. Und ich habe das geschworen und ich werde das halten. Sollte Gott lügen? Sicher nicht. Sollte ich dem David je lügen? Vers 37. Sein Same wird ewiglich bleiben. Das heißt, David wird in alle Ewigkeit Nachkommen haben. Und sein Thron wie die Sonne. Die Sonne, die geht auf, die geht unter, die geht auf, die geht unter, die geht auf, die geht unter. Wie die Sonne. Die werden ewig sein, die Nachkommen. Die werden immer bestehen. Sein Thron wird wie die Sonne vor mir und wie der Mond soll er ewiglich bestehen. Der Mond ist da, morgen ist er wieder da. Und dann man denkt man, jetzt ist er verschwunden. Nein, nächsten Monat kommt er wieder. Und er kommt wieder und wieder und wieder. Wie der Mond. Sein Same wird ewiglich bestehen. Das heißt, er wird ewig Nachkommen haben, dieser David. Und der Zeuge in dem Himmel, der Mond, ja, ist treu. Das heißt, er kommt alle Monate kommt der Mond wieder voll. Der ist treu. Man kann sich nach dem Mond richten. Man kann sogar die Monate zählen nach dem Mond. Das war die mittlere Strophe, also die mittlere Teil. So, das war der mittlere Teil. Und jetzt kommen wieder ein paar drei kurze Strophen. Vers 39 bis 46 eine Strophe, Vers 47 bis 49 eine Strophe und Vers 50 bis 52 eine Strophe. Aber du hast verworfen und verstoßen. Du bist sehr zornig geworden gegen deinen Gesalbten. Du gabst den Bund deines Knechtes preis und entweihtest seine Krone und warfest sie zu Boden. Was ist jetzt geschehen? Gott hat versprochen, es gibt immer einen König auf dem Thron Davids. Und jetzt? Aber du hast ihn verworfen, hast ihn verstoßen. Bist zornig geworden. Wen? Gegen den Gesalbten. Der Gesalbte war der König. Nun, der David war schon längstens gestorben zur Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde. Der König, der damals regierte, war der König Joachim. Der war der Gesalbte. Und Gott war zornig auf den Joachim. Du gabest den Bund deines Knechtes preis, entweihtest seine Krone und warfest sie zu Boden. Gott hat die Krone des Königs genommen und hat sie auf den Boden geschmissen. Jetzt bist du nicht mehr König. Du hast eingerissen alle seine Mauern und seine Bergfeste in Trümmern gelegt. Die Davidsburg ist zerstört worden. Die Krone am Boden, die Mauern von Jerusalem sind kaputt. Es plündern ihn alle, die des Weges vorübergehen. Er wurde seinen Nachbarn zum Hohn. Du erhöhtest die rechte Hand deiner Bedränger. Die Feinde sind stark geworden. Der König Nebukadnezar, der wurde stark. Die babylonischen Feinde haben die Israeliten niedergemacht. Du erfreutest alle seine Feinde. Vers 44. Auch wandtest du die Schärfe seines Schwertes zurück und ließest ihn nicht bestehen im Streit. Also im Kampf, im Krieg hat er verloren. Vers 45. Du hast ein Ende gesetzt seinem Glanz und seinen Thron zur Erde gestürzt. Du hast verkürzt die Tage seiner Jugend, mit Schmach hast du ihn bedeckt. Der hat gar nicht lange gelebt, dieser König. Vers 47. Jetzt kommt eine Frage. Bis wann, Jahwe, willst du dich ständig verbergen? Bis wann soll wie Feuer brennen dein Grimm? Gedenke, wie gar vergänglich ich bin, zu welcher Nichtigkeit hast du doch alle Söhne der Menschen erschaffen. Wer ist der Mann, der lebt und den Tod nicht sehen muss, der seine Seele rette aus der Gewalt des Totenreiches? Wo sind deine früheren Gnaden, mein Herr? Das heißt, wo ist deine Verheißung, die du dem David in Gnade geschworen hast, mein Herr? Wo? Du hast doch gesagt, dass die Könige immer regieren werden und dass immer ein Sohn von dem David auf dem Thron sitzen wird. Wo sind denn die jetzt die Könige? Alles ist kaputt. Israel ist in die Gefangenschaft geschickt worden, nach Babylon. Und der König ist weggebracht worden. Wo sind deine früheren Gnaden, mein Herr, also deine Versprechungen, die du dem David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, mein Herr, der Verhöhnung deiner Knechte, dass ich in meiner Brust trage, das Höhnen aller der vielen Völker, womit deine Feinde höhnen, Jahwe, womit sie höhnen die Fußspuren deines Gesalbten. Die Feinde spotten und die lachen. Ah, die Könige von Israel sind gar nichts, die sind weg. Der Gesalbte, der König von Israel, der hat nur noch ein paar Spuren hinterlassen. Und wo sind die jetzt? Sie spotten nur noch über die Spuren des Königs. So endet dieses Psalmbuch mit einer großen Frage. Die Frage ist die Frage nach der Erfüllung der Verheißung Gottes an David. Und es wird der Zeitpunkt eingenommen, wo Israel in die babylonische Gefangenschaft weggeführt wurde. Das war für Israel eine furchtbar schwere Zeit. Da sind auch Lieder entstanden zu der Zeit. Es gab auch Lieder von vorher. Asaf hat prophetisch gesprochen von der Zerstörung Jerusalems. Der hat schon zur Zeit Davids geschrieben, aber er hat so geschrieben, wie wenn er zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft leben würde. Und Psalm 74 hat die Frage gestellt, warum hast du uns verlassen? Und Psalm 89 stellt die Frage, warum hast du uns verlassen? Und wo sind jetzt deine Verheißungen? Wo sind deine Versprechungen? Eine furchtbare Situation. Das Königtum ist ganz tief am Boden. Hier haben wir noch einmal die Zusammenfassung. Wir haben 11 Asaph-Psalmen. Wir haben 2 Korach-Psalmen. Wir haben einen einzigen Mal den David im Psalm 86. Dann haben wir wieder 2 Korach-Psalmen und einen Etham-Psalm. Und jetzt ist die große, also ich wiederhole hier, im Beginn von Psalm 73 war die Frage nach dem Wohlergehen der Gottlosen. Und in 74 war die Frage nach, warum hast du uns verlassen? Und am Ende des Psalmbuches, in 89, ist die Frage über die Verwüstung und Verstoßung Israels und seines gesalbten Königs Joachim. Der Gesalbte ist verworfen und die Frage ist, warum? Wie passt das zusammen mit der Verheißung Gottes an David? Das war eine große Frage für Israel. Da ist ein Israelit, der kennt die Bibel, und er weiß, dass Gott dem David versprochen hat, eine ewige Herrschaft. Und jetzt ist Israel am Boden, so tief wie nie zuvor. Das Königreich ist am Ende. Und die Frage ist, wie lange, bis wann? Vers 47. Bis wann oder wie lange? Und die zweite Frage ist, wo sind die unverbrüchlichen Verheißungen? Wo sind die versprochenen gnadenvollen Verheißungen, die Gott in seiner Gnade gegeben hat. Die Not des Königtums von David im Buch 3 ist größer als je zuvor. In Buch 1, da war der Absalom, der rebelliert hat gegen den König und der König musste fliehen nach Jerusalem, aus Jerusalem hinaus. Aber jetzt, damals war das messianische Königtum von innen angefochten, aber jetzt ist das Königtum von außen her nicht nur angefochten, es ist vernichtet. Und man fragt sich, was ist jetzt los? Wir haben gelesen, dir gehört der König. Erinnern Sie sich in Kapitel 89, Vers 19, dem Herrn gehört unser König. Der König gehört dem Herrn. Und wenn es dem König schlecht geht, geht es dem ganzen Volk schlecht, haben wir gestern schon festgestellt. Wenn der gesalbte König weggeführt ist, wie kann das Volk Gottes überhaupt leben? Es ist tot, wenn kein König existiert. Und wie kann dann jemals die göttliche Verheißung an David in Erfüllung gehen? Das ist eine ganz große Frage. Am Ende von Buch 3, das wichtigste Buch vom ganzen Psalmbuch, ist das Königtum völlig am Ende und ein großes Fragezeichen. Wie soll das jetzt weitergehen? Mit diesen Fragezeichen wollen wir jetzt einmal kurz unterbrechen, singen ein Lied und dann schauen wir, ob es eine Lösung gibt im Buch 4. Wir hatten also im Buch 1 das Elend, die Bedrückung des Königtums von David. In Buch 2 die Ursache für das Elend des davidischen Königtums, nämlich die Sünde des Königs und des Volkes. Und in Buch 3 haben wir die Vernichtung des davidischen Königtums und die Frage nach seiner Wiederherstellung. Gibt es überhaupt eine Wiederherstellung? Und warum ist das alles? Und bis wann geht das alles? Und gibt es überhaupt noch Hoffnung für das Königtum Davids? Und mit dieser Frage, mit diesem großen Fragezeichen werden wir geschickt in das Buch 4, Psalm 90 bis Psalm 106. Dort haben wir, nun schauen wir mal, was wir da haben. Zuerst einmal einen Psalm von Mose. In 90, Psalm von Mose, dem Mann Gottes. Dann haben wir 91 und 92, zwei Psalmen von Unbekannt. Steht nicht da von wem. Von Unbekannt. Und dann haben wir 93 und 94, zwei Psalmen von Unbekannt. Und dann haben wir von 95 ein Psalm von Unbekannt. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Und so geht es weiter. Lauter unbekannte Psalmen. Aber was interessant ist für uns ist, 96, singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Erde. Singet dem Herrn, lobt seinen Namen. Dreimal singet Jahwe. Und dann Vers 7. Bringet da dem Herrn, ihr Sippen der Völker, bringet da dem Herrn Herrlichkeit und Stärke, bringet da dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Im Hebräischen heißt es, bringet da dem Jahwe Herrlichkeit seines Namens. Vers 9, huldigt Jahwe in heiliger Pracht, erzittert vor ihm alle Erde, sagt unter den Völkern, Jahwe herrscht als König. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten mit Recht. Vers 15. Vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. 97. Jahwe herrscht als König. Es frohlocke die Erde. Freuen sollen sich die vielen Küstenländer. Vers 2 in der Mitte. Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Thrones. Vers 7, es werden zu Schanden alle Diener der Bilder, die der Nichtigkeiten sich rühmen. Huldigt ihm alle Mächtigen. Psalm 98, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunderbares getan. Merken Sie, Psalm 98 beginnt genau gleich wie Psalm 96. 96 war ein Singet dem Herrn ein neues Lied und dann war der Rede, der Herr herrscht als König. 98, singet dem Herrn ein neues Lied und dann heißt es, Vers 4, ruft Jahwe laut zu, alle Erde, brecht in Jubel aus, jubelt und singt und spielt, singet Jahwe mit der Laute, singet mit der Laute und der Stimme klangvollen Gesanges, mit Trompeten und dem Schall des Horns, ruft laut vor dem König Jahwe. Vers 9, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker mit Recht. Psalm 99, Jahwe herrscht als König, es zittern die Völker. Er thront über Cheruben, es wanket die Erde. Jahwe ist groß in Zion. Vers 3, deinen Namen sollen sie loben. Groß und furchtgebietend, heilig ist er. Vers 4, die Stärke des Königs ist, dass er das Recht liebt. Du bist es, der fest gegründet hat die Rechtsordnung. Du bist es, der vollzogen hat Recht und Gerechtigkeit in Jakob. Erhebet Jahwe, unseren Gott, und fallet nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Vers 6, Mose und Aaron, und da werden alle wirklich genannt. Vers 8, Jahwe, unser Gott, du bist der, der ihnen antwortete, ein vergebender Gott, ein Richter ihrer Taten. Erhebet Jahwe, unserem Gott, und fallt nieder zum Berge seiner Heiligkeit, denn heilig ist Jahwe, unser Gott. Dreimal heißt es, heilig ist er. Haben Sie gemerkt, Psalm 96, singet ein neues Lied. Psalm 97, Jahwe ist König. Psalm 98, singet ein neues Lied. Psalm 99, Jahwe ist König. Es wiederholt sich. Neues Lied, Jahwe ist König. Neues Lied, Jahwe ist König. Hier in der Mitte dieses vierten Buches kommt eine interessante Antwort auf unsere Frage. Wo ist denn das Königtum Davids? Das ist verschwunden. Hat Israel also keinen König mehr? Es ist zu Ende mit Israel. Jetzt heißt es immer, Jahwe ist König. Jahwe ist König. Der Herr ist König. Das steht im Zentrum dieses Buches. Psalm 100, kommt und jubelt. Übrigens, in der Mitte, diese vier Psalmen, Jahwe ist König, und die werden umrahmt von 95 und von 100. Also 96 bis 99, Jahwe ist König. Vor den 96 steht der 95 und da heißt es, kommt und jubelt. Er ist ein großer König. Und nach dem 99 steht 100 und der 100er sagt, kommt mit Jubel. Wir sind sein Volk. Kommt und jubelt, der Herr ist König, und kommt und jubelt, wir sind sein Volk. Also der Jahwe ist der König über sein Volk. Er übernimmt die Rolle von David. Er übernimmt die Stelle von David. Psalm 101 und 102 ist wieder die Frage, wann. So wie im Psalm 93 und 94 war die Frage, bis wann. Ich kann da jetzt nicht drauf eingehen, aber Sie merken, die Psalmen, die rundherum um diese Jahwe ist König stehen, die sind ganz bewusst gesetzt, ja, die sind parallel. Die 93, 94 ist parallel mit 101 und 102. Und zum Schluss kommen dann bei Lobepsalmen. Zum Schluss ist der 103er bis zum 106er. Da heißt es immer, gerade am Anfang, lobe den Herrn, meine Seele, Psalm 103. Psalm 104, lobe den Herrn, meine Seele. Psalm 105, danket dem Herrn und ruft seinen Namen aus. Und es endet mit Halleluja. Und Psalm 106, Halleluja, danket dem Herrn, denn er ist gut. Also zweimal lobe den Herrn, meine Seele, und zweimal danket dem Herrn, und mit einem Halleluja wird dann immer geantwortet. Und so endet Psalm 106, mit einem Halleluja. Ganz unten im Psalm 106 lesen Sie Halleluja. Der Psalm 106 endet aber auch mit fast ganz hinten im Psalm 106 kommt eine Fürbitte. Und dort heißt es im Psalm 106, Vers 47, ich lese ein paar Verse früher. Vers 45. Er gedachte ihnen zu gut seines Bundes. Er ließ sich's gereuen in der Fülle seiner Gnaden. Er ließ sie Erbarmen finden vor allen, die sie gefangen weggeführt hatten. Rette uns, Jahwe, unser Gott, und sammle uns aus den Völkern, dass wir loben deinem heiligen Namen, dass wir uns rühmen deines Lobes. Dieses ganze Buch 4 endet mit einer Bitte, mit einer Fürbitte, eine Bitte an Gott: Sammle uns, rette uns, erbarme dich über uns. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Wie hat das Ganze begonnen im Psalm, im vierten Buch, vierten Psalmbuch, Psalm 90? Da war der Mose. Der Mose ist ja bekannt als ein Fürbitter. Der Mose ist der große Fürbitter des Volkes Israel. Und da tritt der Mose auf und erinnert das Volk, dass wir alle vergehen müssen. Wir müssen alle sterben. Aber dann betet Mose am Ende von Psalm 90, ab Vers 13: Kehre doch zurück, Jahwe. Bis wann? Wie lange? Lass dich's gereuen, hab Erbarmen über deine Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Erfreue uns gemäß des Tages, da du uns beugtest, gemäß den Jahren, da wir Übles sahen. Lass deinen Knechten dein Wirken sichtbar werden und deine Pracht über ihre Söhne. Die Lieblichkeit meines Gottes, meines Herrn, unseres Gottes sei über uns und das Werk unserer Hände befestige du über uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du befestigen. Merken Sie, eine Bitte von dem großen Beter Mose, und er betet für das Volk. Der Psalm ist natürlich schon früh geschrieben worden, zur Zeit von Mose, aber er passt genau in die Situation der Zeit der Gefangenschaft. Deshalb wird er dorthin platziert, dieses Lied, dieser Psalm. Das Volk befindet sich in der Gefangenschaft. Das Volk ist am Boden. Es gibt keinen David. Haben Sie gemerkt, wie viel David es gibt in diesem fünften Buch? Wie viel David gibt es da? Zwei David. Also zweimal. Von allen 17 kommt der David nur zweimal vor. Fast nicht. Der David ist fast verschwunden, wie im Buch 3. Da kommt er nur einmal vor, im Psalm 86. Hier kommt er nur im Psalm 101 und Psalm 103 vor. Sonst kommt der David überhaupt nicht mehr vor. Der David ist weg. Fast weg. In der Mitte also sind diese Königspsalmen. Und es ist die Botschaft: Jahwe ist König. Er ist im Blickpunkt, nicht ein Mensch. Die Israeliten könnten ja jetzt Ausschau halten nach einem Menschen, nach einem Sohn Davids. Sie finden niemanden. Sie sind in der Gefangenschaft, in der babylonischen Gefangenschaft. Dieser Platz wird hier eingenommen, in diesem vierten Psalmbuch. Aber es wird gesagt, dass Jahwe König ist. Also Psalm 90 greift, jetzt zurück zu Psalm 90. Psalm 90 spricht über die Vergänglichkeit des Lebens. Und haben Sie noch in Erinnerung, wie der Psalm 89 aufgehört hat? Da sprach der Psalmist von der Vergänglichkeit des Lebens. Ich lese nochmal den Vers. Psalm 89, Vers 48. Gedenke, wie gar vergänglich ich bin. Zu welcher Nichtigkeit hast du die Söhne der Menschen erschaffen? Im Psalm 89 am Ende spricht er von der Vergänglichkeit des Lebens. Er sieht, alles ist vergänglich. Und Psalm 90 kommt der Mose und er spricht von der Vergänglichkeit des Lebens. Alles ist vergänglich. Unsere Tage sind kurz. Unsere Jahre, Vers 9, alle unsere Tage schwinden dahin. Und die Frage wird gestellt: Warum? Warum müssen wir sterben? Vers 7, denn wir vergehen durch deinen Zorn. Durch deinen Grimm sind wir bestürzt, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser Verborgenes vor das Licht deines Angesichts. Warum müssen wir sterben? Wegen unserer Ungerechtigkeiten. Wegen Adam, da hat es begonnen. Wir sind Adam. Jeder von uns ist Adam. Wieso? Wir waren alle in Adam drinnen, ob sie es glauben oder nicht. Als Adam sündigte, waren wir in Adam drinnen. Wir waren dabei. In seinen Lenden waren wir. Wie das so in der Bibel so schön heißt. Wir waren dabei, wir Menschen, das ist unser Geschlecht und unser Haupt unseres Geschlechtes, er hieß Adam, der hat gesündigt. Und die Strafe ist, dass wir Menschen alle sterben müssen. Und alles ist vergänglich geworden. Unser Leben ist vergänglich. Alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Grimm. Vers 9. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Unheil und Übel. Denn schnell eilen sie vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns, wie du zu fürchten bist, deinen Grimm, unsere Tage zu zählen? Das lehre uns recht, dass wir ein weises Herz gewinnen. Aber dann hört Mose nicht auf zu beten. Jetzt im Vers 12 ist nicht das Ende vom Psalm. In Vers 12 kommt jetzt Mose mit einer demütigen Bitte. Herr, kehre zurück. Wie lange denn noch? Wie lange müssen wir warten? Kehre zurück. Lasse es dich gereuen über deine Knechte. Hier nimmt Mose die Stellung eines Fürbitters ein, der für sein Volk betet. Das Volk Israel ist in der Gefangenschaft wegen der Sünde. Wegen der Sünde des Volkes und wegen der Sünde des Königs. Das Volk ist in Gefangenschaft. Und jetzt ist die Frage, gibt es überhaupt je noch Hoffnung, dass die große Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, dass einer auf ewig auf dem Thron sitzen wird, gibt es überhaupt noch eine Hoffnung, dass das jemals erfüllt werden wird? Was sagt Psalm Buch 4? Was sagt das vierte Buch? Jahwe ist König, Jahwe ist König. Singt ein neues Lied, Jahwe ist König. Singt ein neues Lied, Jahwe ist König. Das ist neu. Da kommt ein neuer Satz auf für die Israeliten. Ein neues Lied, Jahwe ist König. Und wie haben wir gelesen vorher? Kommt, jubelt, er ist ein großer König. Psalm 95, Vers 3. Ein großer König, ein großer Gott ist Jahwe, ein großer König über alle Mächtigen. Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten, lasst uns niederbeugen, lasst uns niederknien vor Jahwe, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Parallelpsalm 100. Ruft Jahwe laut zu, alle Erde. Dienet Jahwe mit Freude. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennet, dass er, Jahwe, Gott ist und er hat uns gemacht, nicht wir selber, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Die Psalm 95 und Psalm 100 sind Parallelpsalmen. Gleiche Aussage. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhofen mit Loben. Dankt ihm. Lobt seinen Namen, denn Jahwe ist gut, seine Gnade währt ewiglich, seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Also, Jahwe ist König und deshalb sollen wir jetzt zu Jahwe kommen. Die ganze Hoffnung von Israel liegt in Jahwe. Und von uns? Die ganze Hoffnung des Volkes Gottes liegt in dem König, Jahwe. Ja, und jetzt ist die nächste Frage. Ja, und was ist aus David geworden? Was ist aus David? Jetzt greife ich vor. Das fünfte Buch, das fünfte Psalmbuch, gibt uns eine Antwort. Das fünfte Psalmbuch spricht von einem Nachkommen Davids, der sich dorthin setzt, wo Jahwe regiert. Und Jahwe sagt zu dem Herrn von David, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Welchem Psalm steht das? Wisst ihr das, Kinder? Setze dich zu meiner Rechten. Weiß es jemand? Den Psalm müsst ihr euch merken. Wenn ihr euch eines merken müsst heute Abend, dann müsst ihr euch diesen Psalm merken, wo da steht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Ist leicht zu merken. 110. 110. Psalm 110. Im fünften Buch kommt die Antwort, ein Hinweis. Wie wird das davidische Königtum bestehen? Wie kann jemals der Thron Davids wieder aufblühen? Nach der babylonischen Gefangenschaft kamen die Israeliten zurück. Hatten sie einen König? Nein. Serubabel kam, er war kein König. Und nachher gab es auch keinen König. Da gab es 500 Jahre lang keinen König über Israel. Ja, und wo ist jetzt die David-Verheißung? Wie wird die erfüllt für das Volk Israel? Wie kommt Israel zu dem König auf dem Thron Davids? Da wurde ein Kind geboren in Bethlehem. Und die Weisen kamen und sagten, der neugeborene König der Juden, wo ist der neugeborene König der Juden? Da kamen sie zu huldigen. Und der Herr Jesus sprach, was war sein großes Thema? Als er in Israel verkündigte, was war sein Thema? Tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und jetzt, dann kommt er nach Jerusalem als König. Sie haben Palmenzweige aufgelegt und alle haben gesungen, oh, Hosianna, der Sohn Davids, Hosianna, hilf uns Herr, heißt das. Hilf uns, rette uns, du bist unsere Rettung, heißt das. Das ist ein Königsruf. Und dann kam er nach Jerusalem. Und dann kommt er in den Tempel. Und er merkt, der Tempel ist zu einer Räuberhöhle geworden. Da sind lauter Geldverkäufer, also geldgierige Verkäufer. Und dann erwartet man, dass jetzt Jerusalem seinen König annimmt. Und Jerusalem hat seinen König gekreuzigt. Als Kreuz mit ihm. Und nachher steht der König auf aus den Toten und setzt sich auf den Thron Davids. Gott sagt zu ihm, setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt habe. Jetzt setzt sich der Messias auf den Thron Davids, aber nicht in Jerusalem, sondern zur Rechten Gottes. Jetzt wird das ganze Königreich David, das Königreich Israels, wird in den Himmel gehoben und im Himmel er sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von dieser Welt, dann hätten meine Engel gestritten, gekämpft für mich. Aber mein Königreich ist nicht von hier. Mein Königreich ist ein himmlisches Königreich, hat er zu Pilatus gesagt. Ist nicht von hier. Und dort hat er sich gesetzt auf den Thron Davids. Und dort begann der gute Hirte seine Schäflein zu sammeln. Psalm 106. Vers 47, Psalm 106, Vers 47. Das vierte Psalmbuch endet mit einer großen Bitte. Und die Bitte heißt, hilf uns Herr, unser Gott, sammle uns aus den Völkern, dass wir loben deinem heiligen Namen und uns rühmen deines Lobes. Sammle uns aus den Völkern. Nun, Gott begann sie zu sammeln, als sie zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft, hat er sie gesammelt. Nach Israel. Aber das war nicht die Vollendung der Sammlung. Dann kam der Herr Jesus und was hat er gesagt? Ich sammle meine Schafe. Komm, meine Schafe. Ich habe Schafe. Da kommt ein Blindgeborener und er sagt, ich komm heraus. Bei mir findest du Weide. Und dann sammelt der Herr Jesus seine Schafe. Und dann sagt, ich habe noch andere Schafe, die nicht von diesem Hof sind. Ich habe noch viele in der Welt, die ich auch noch sammeln muss. Und so sammelte Herr Jesus alle Israeliten, wo sie nur verstreut waren, sammelte zu sich. Wie hat er das gemacht? Er schickt den Paulus aus. Und Paulus geht überall hin und verkündigt das Evangelium von dem guten Hirten, der seine Schafe sammelt. Den Juden zuerst. Den Juden zuerst, überall wo er hinkam. Den Juden zuerst. Und dort werden die Schafe gesammelt. Hat Israel wieder seinen König? Hat Israel einen König, der ewig regiert? In alle Ewigkeit? Wo ist die David-Verheißung erfüllt? Wo ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, dass er auf ewig dem David Nachkommen auf dem Thron setzen wird? Der Nachkomme Jesus Christus, der Sohn Davids, sitzt auf dem Thron und er sitzt auf ewig dort. Seines Reiches wird kein Ende sein. Die ganze Frage wird erfüllt, die ganze Sache wird erfüllt in dem Herrn Jesus Christus. Im Psalmbuch steht nur, Psalm 109, Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten. Die Juden, die das gelesen haben, die verstanden nicht. Für die war Psalm 110 ein Fragezeichen. Aber als dann der Herr Jesus kam im Neuen Testament, dann wurde es klar. Zum Schluss schließe ich mit Psalm 132. Psalm 132, auch im 5. Psalmbuch. Dort heißt es: Gedenke dem David, Jahwe, all seiner Mühsal, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat, dem starken Jakobs. Und dann spricht er von der Bundeslade und so weiter. Vers 11, Jahwe hat David geschworen, in Wahrheit. Jahwe hat David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen, von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und meine Zeugnisse, die ich ihnen lehren werde, dann sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen auf ewig. Denn der Herr hat Zion erwählt. Er hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Vers 14. Dieser ist meine Ruhestadt, der Berg Zion, ja, der Königsberg. Dieser ist meine Ruhestadt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt. Vers 17. Dort lasse ich dem David ein Horn hervorsprossen. Jetzt wächst dem David ein Horn, ein großes Horn. Was ist das? Horn steht für Macht. Dort lasse ich dem David ein Horn hervorsprossen und richte meinem Gesalbten, meinem König, eine Leuchte zu. Seine Feinde werde ich kleiden in Schande und auf ihm wird seine Krone blühen. Wenn die Krone blüht, die wird nicht alt, die blüht. Das heißt, seine Regierung bleibt und bleibt und bleibt. Das ist die Antwort. Es wird einer kommen, auf dem Thron Davids sitzen. Gott selber wird Mensch und setzt sich als Mensch auf den Thron Davids. Gott selber ist die Antwort. Der Herr ist König, Jahwe ist König. Und jetzt kommt dieser Jahwe auf die Erde als Sohn Davids, wird Mensch und setzt sich auf den Thron Davids. Welch herrliche Erfüllung. Das ist das Thema, wo es hingeht im Buch der Psalmen. Das große Thema. Es beginnt mit Psalm 2. Ich habe meinen König auf dem Berge, den Zion, eingesetzt. Meinen König, meinen Sohn. Heute, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren, zum König geboren. Das war nach der Auferstehung Jesu Christi, als der Herr Jesus sich in den Himmel hinsetzte, auf den Thron. Wir schließen hier. Heute sind wir drüber geflogen mit dem Flugzeug, über die ganzen Psalmen, fast bis zum Schluss. Morgen schauen wir uns noch ein paar Psalmen ein bisschen näher an. Wir stehen auf zum Gebet.